Der Mutterlied Kapitel 2 – Ein Besuch im Dorfe. Das freundliche Dorf Oberholz lag oben auf dem Hügel, nah am Tannenwald und hatte eine schöne weiße Kirche mit einem hohen, schlanken Turm. Etwa 3/4 Stunden davon entfernt, unten im Tal, lag Unterholz, eine kleine Kirchgemeinde, die aber nicht viel kleiner sein wollte und ein neues Schulhaus hatte und eine eigene Kirche. Nur hatte diese keinen hohen Turm, sondern nur einen kurzen mit einem roten Kuppelchen darauf. Darum waren die Oberholzer ein wenig stolz, weil ihre Kirche so viel schöner war und auch noch, weil man im alten Schulhaus in Oberholz mehr lernte als im neuen in Unterholz. Daran waren aber die Kinder schuld, nicht der Lehrer. Mitten zwischen den beiden Dörfern drinne lag ein Weiler von einigen kleinen Bauernhöfen und anderen Häuschen von wenig Ansehen. Dieser hieß das Mittelstück und seine Bewohner wurden genannt die Mittelstückler. Diese durften frei wählen, wo sie hingehören wollten für Kirche und Schule, ob nach Oberholz oder nach Unterholz. Und je nach der Wahl wurde der Charakter der Leute von den Oberholzern beurteilt. Denn wer gut lernen und brav sein wollte, der musste doch nach Oberholz hinaufstreben. Das war durchaus angenommen und festgesetzt in Oberholz. Im Mittelstück wohnten eigentlich nur 2 allgemein geachtete Persönlichkeiten. Das war erstens der Friedensrichter, der da wohnen musste, da er sonst in einem Fort hätte auf dem Wege sein müssen, weil man ihn immer wieder dahin berufen hätte und das wäre sehr unbequem gewesen. Dieser friedenstiftende Mann war Kätelis Vater. Zweitens noch die alte Marianne, die ein ganz kleines Häuschen bewohnte, Rosshaar zupfte und nie einem Menschen etwas zuleide tat. Als am folgenden Morgen die 3 Kinder vom Pfarrhaus nach der Schule herüberwanderten, sagte Sally: »Heute ist's lustig, in die Schule zu gehen, denn jetzt kommt gewiss der fremde Knabe von gestern auch. Wenn man nur wüsste, wie er heißt. Käterli hat ihn mir beschrieben, er hat Sammethöschen an, er kommt natürlich nach Oberholz in die Schule.« »Ja, natürlich«, sagte Edi vornehm. »Wer wollte denn nach Unterholz in die Schule gehen?« »Ja, natürlich, wer wollte denn dahin gehen?«, bekräftigte Ritz ernsthaft. So traten die 3 in voller Übereinstimmung ins Schulhaus hinein. Da war aber in der ganzen Schulstube kein fremdes Gesicht zu sehen und alles ging seinen gewohnten Gang zu Ende. Und schon lief vom Schulhause weg eins dahin und das andere dorthin, als Sally noch etwas unschlüssig dastand. Sie hätte gern etwas Neues gehört von dem fremden Knaben und seiner Mutter, denn alles Neue sprach sie sehr an und nur war nicht einmal Käteli zur Schule gekommen, mit dem sie sonst täglich alles zu verhandeln pflegte, denn Käteli kam natürlich in die Oberholzer Schule. Jetzt sah sie aber den schmalen Edi wie einen Pfeil mitten in einen Rudel Buben hineinschießen. Und diese alle machten so außerordentliche Gebärden und schrien so völlig unverständlich durcheinander, dass Sally annehmen konnte, da werde etwas Besonderes verhandelt, also gewiss die beiden Fremden. So konnte sie ja Bericht von Edi erhalten. Sie ging langsam vorwärts und schaute immer wieder zurück, aber Edi kam nicht. Und erst als Sally längst die Mutter begrüßt hatte und nun eben den Vater zum Mittagessen aus seiner Stube heraufholen sollte, kamen die Brüder dahergerannt, feuerrot und außer Atem, denn sie hatten den letzten Augenblick zum Heimlaufen abgewartet. Eben trat der Vater aus seiner Stube und beide schossen auf ihn zu und nun ging's los. »Wir haben die Mittelstückler mit den Unterholzern!« »Psch, psch«, sagte der Vater. »Erst verschnaufen, dann ruhig erzählen, einer nach dem anderen und vor allem jetzt ist die Suppe.« Damit nahm der Vater den Ritz an der Hand und Sally und Edi folgten hinterdrein. Gleich zog Sally diesen ein wenig zurück und flüsterte: »Sag noch schnell, was haben Sie denn von dem fremden Buben erzählt?«
»Von dem«, gab Edi ziemlich verächtlich zurück,
den hatte ich schon lange vergessen. Da haben wir ganz anderes zu tun, als von einem fremden Buben zu reden, von dem man nicht einmal weiß, ob er nach Oberholz in die Schule kommt.« Diese Antwort kam Sally unerwartet und wirkte ein wenig niederschlagend auf ihr Gemüt. Doch war sie gewohnt, in jeder unerwünschten Lage gleich auf einen Ausweg zu denken. Darum saß sie denn auch mäuschenstill während der ganzen Zeit des Suppenessens und ihre Gedanken arbeiteten angestrengt. Jetzt wandte sich der Vater zu Edi und sagte: »Nun kannst du deine Erlebnisse erzählen. Derweilen bleibt Ritz ganz still und nachher kommt er an die Reihe.« Ritz sah ganz gehorsam aus, denn jetzt hatte er zwei große Dampfnudeln auf seinem Teller zu bewältigen. Aber Edi legte augenblicklich Messer und Gabel nieder und fing eifrig zu berichten an. »Denk, Papa, jetzt haben wir drei Lieder gemacht, auf jede Gemeinde eines. Zuerst haben die Unterholzer angefangen, die Sechstklässler waren böse, weil wir sie auslachten, dass sie erst jetzt Aufsätze machen müssen, und wir fangen schon in der vierten Klasse an. Da haben sie ein Lied auf uns gemacht, das heißt so: Ja, die Oberholzer, die sind umso stolzer, weil sie denken, sie seien die Allergescheitesten. Aber geht's zum Kampf, kriegen sie alle den Krampf, kehren um und laufen am Allerweitesten. Wie gefällt dir das Lied, Papa? Es ist so wie Unterholzer dichten, sagte der Vater. Und dann, fuhr Edi fort, haben wir auch gleich ein Lied gemacht zur Antwort. Das heißt so: Und die im Unterholz sind so darauf stolz, dass sie auf der Stelle ziehen vom Leder. Zu allem Zank und Streit sind sie alleweil bereit, wo's mit den Fäusten gilt und nicht mit der Feder. Wie gefällt dir das, Papa?
Ungefähr gleich. »Und wer hat denn die Mittelstückler besungen?« fragte der Vater. »Die Unterholzer und wir zusammen. Die mussten auch ein Lied haben, aber das Kleinste, wie sie es verdienen. Es heißt so: Und die Mittelstückler sind die Heimtückler, sagen, sie wollen mit niemand Streit, tun nur allen alles zu Leid. Und wie gefällt dir das, Papa?«
»Das sind denn alle drei so ziemliche Rauflieder, Edi«, antwortete nun der Vater. »Und mir ist viel lieber, wenn du bei deinen Geschichtsstudien bleibst, als wenn du dich in diese Parteigefechte verwickelst. Man weiß da nie, wohin man gerät, und meistens enden alle solche Poesie mit Löchern in den Köpfen.« Edi sah sehr enttäuscht aus und ging ganz still an seine Nudeln, sichtlich mit etwas gestörtem Appetit. »Und was hast denn du erlebt, Sally? Warum bist du so nachdenklich?« fuhr der Vater fort.
»Das Käteli war gar nicht in der Schule«, berichtete Sally, »und ich hatte so viel mit ihm zu reden. Es ist vielleicht krank. Kann ich heute Nachmittag zu ihm gehen? Wir haben ja keine Schule.«
»Aha, Sally will den fremden Buben sehen«, bemerkte der scharfsinnige Edi.
»Du darfst hingehen, Sally«, antwortete die Mutter. »Hier«, auf einen fragenden Blick des Vaters antwortend, »du gehst mir aber nicht in ein Haus hinein, wo du nichts zu tun hast, um fremde Leute anzusehen. Das traue ich dir zu. Du kannst gleich nach Tisch aufbrechen.«
Sally war sehr froh zumute. Sie holte schnell ihren Strohhut herbei und nahm fröhlich Abschied. Aber draußen rannte sie nicht mit wenigen Sprüngen den Gang hinaus, wie sonst gewöhnlich in ähnlichen Fällen, sondern sie ging an die Küchentür, guckte hinein, und da sie die Lisbeth am Schüttstein erblickte, wo sie ihre Pfannen auskratzte, trat Sally herein, kam ganz nah an die Alte heran und sagte ein wenig geheimnisvoll: »Lisbeth, hat nicht etwa der Edi oder der Ritz eine zerrissene Matratze in seinem Bett?« Die Lisbeth hörte auf zu kratzen und kehrte sich um. Sie maß die Sally von oben bis unten, stemmte ihre beiden Arme in die Seite und sagte ganz langsam und gewichtig: »Mit was kommst du denn mir, Sally?«
So meinst du, bei uns gehe es so zu, dass man so auf zerrissenen Matratzen herumliegt und schläft, bis es so einem Kleinen, das noch lang keine Matratze kehren kann, in den Sinn kommt zu fragen, hat denn nicht etwa der eine oder jene eine zerrissene Matratze im Bett? Jawohl, Sally, was hast du für Mücken im Kopf? Es ist mir ja nicht wegen der Matratzen, Lisabeth, nur wegen der Marianne, erklärte Sally. Ich hätte nur gern einen Auftrag an die Marianne, wisst ihr, sie hat jetzt ganz neue Leute im Haus und die wollte ich so gern sehen, aber ich darf natürlich nicht so in das Haus laufen, wenn ich da nichts zu tun habe, und da habe ich gedacht, die Marianne könnte vielleicht Rosshaare zupfen, etwa für eine alte Matratze. Ah so. Das ist etwas anderes, entgegnete Elisabeth ganz milde, denn es wunderte sie auch nicht wenig, was ihre alte Bekannte nun für Leute im Hause habe, und so konnte sie nun allerhand inne werden. »Da kann ich dir schon helfen, Sally«, fuhr sie fort. »Du gehst hinein zu Marianne und sagst ihr, ich lasse sie grüßen, und ich hätte ihr schon lange einen Besuch gemacht, aber unsere Eins kann nicht nur so fort, wenn man wollte. Man weiß ja nie, was geschieht, wenn man nur 5 Minuten vom Haus weg ist. Aber an einem schönen Sonntage komme ich doch einmal. So, jetzt richt es ihr gut aus.« Nun rannte Sally fröhlichen Herzens davon, erst durch den Pfarrhausgarten, dann über die Wiese weg und den Hügel hinunter bis zum Tannenwäldchen, wo die trockene Straße eine ganze Strecke hin schön im Schatten lag. Hier hemmte Sally ein wenig ihren Schritt, da war es so schön, im Schatten der Tannen hinzugehen, wo oben in den Wipfeln der Wind so fröhlich rauschte und alle Vögel durcheinander sangen. Jetzt musste sie auch überlegen, wie sie ihre Besuche einrichten wollte, ob sie erst zu Käterli oder erst zu der Marianne gehen wollte. Aber diesmal zog sie die alte Marianne stärker an als das Käterli, und Sally fand, sie müsse vor allem dahin und ihren Auftrag ausrichten. Nun fielen ihre Gedanken auf die fremden Leute, und sie musste sich vorstellen, wie sie beide aussehen und was sie sagen werde und was die beiden sagen würden, wenn sie hereinkomme und anklopfe und nach der Marianne fragen werde, und so dachte sie sich alles ganz gründlich und eifrig aus, denn Sally hatte ein sehr lebendiges Vorstellungsvermögen. So kam sie unvermerkt zu den ersten Häusern vom Mittelstück, schwenkte von der Straße ab und ging dem Häuschen der Marianne zu, das ein wenig abseits, fast verborgen hinter einer Hecke stand. Wie Sally gewohnt war, rannte sie gleich hinein, obschon die Haustür zugleich die Küchentür bildete, denn man trat unmittelbar in eine kleine Küche ein und stand gleich wieder an einer Tür, die in die Stube führte. Diese Tür stand ganz offen und Sally befand sich plötzlich im Angesicht einer schwarzen Dame, die in der Stube saß und nähte und nun bei Sally stürmischem Eintritt den Kopf aufhob und das Kind schweigend mit großen, traurigen Augen anschaute. Sally wurde purpurrot und blieb in ihrer Verlegenheit wie festgewurzelt an der Tür stehen. Jetzt hielt ihr die Dame ihre Hand hin und sagte freundlich, »Komm herein, liebes Kind, was bringst du zu mir?« Sally war gänzlich verwirrt. Sie wusste gar nicht mehr, warum sie dahin gekommen war, denn sie war ja eigentlich nicht gekommen, um die Marianne zu sehen. Das hätte sie ja nur darum erfunden, um dahin zu kommen, wo sie nun so unerwartet angelangt war. Sie hatte sich der Dame genähert und wollte etwas herausbringen, aber es kam nichts. Sally war dunkelrot und stand hilflos da, wie in ihrem Leben noch nie. Die Dame nahm das Kind bei der Hand und streichelte ihm die glühenden Wangen. »Komm, setz dich zu mir, liebes Kind«, sagte sie dann mit einer so lieblichen Stimme, dass sie der Sally bis tief ins Herz hineinging. »Komm, wir werden dann nach und nach schon ein wenig bekannt werden.« Jetzt gab es eine rasche Bewegung in einer Ecke her. Sally wusste nicht, was das war, denn sie hatte bis jetzt nicht um sich sehen dürfen. Aber nun schaute sie auf. Ein Junge, etwas größer als sie, trug einen kleinen Sessel heran und stellte ihn vor Sally hin. Dabei schaute er mit einem so lustigen Gesicht auf sie und das verhaltene Lachen kam ihm so deutlich zu den Augen heraus, dass der Anblick in Sallys Empfinden plötzlich einen völligen Umschlag bewirkte und sie mit einem Mal herauslachte, worauf auch der Junge sich plötzlich in einem hellen Lachen erleichterte, denn das Heranstürmen und die Verdutzung des unerwarteten Gastes hatten ihm schon lange gereizt, aber er war zu wohl erzogen, um gleich in Lachen ausbrechen zu dürfen. »Nun, mein Kind, und was bringt dich denn zu mir?« fragte nun die Mutter, auch lächelnd und in dem gewinnendsten Tone.
»Ich wollte«, begann nun Sally unsicher, »ich hätte gern der alten Marianne einen Auftrag ausgerichtet, und dann wollte ich auch gern wissen, ich wollte gern sie sehen.«
Sally konnte nicht bei der halben Wahrheit bleiben. Die traurig freundlichen Augen der Dame waren so tief eindringend auf sie gerichtet, dass sie alles heraussagen musste, wie es war. »Das ist ja sehr lieb und freundlich von dir, dass du uns sehen willst, liebe Kleine. Wie hast du denn von uns gewusst?« fragte die Dame und nahm bei Sally den Strohhut vom Kopf, legte ihn auf den Tisch und strich mütterlich dem Kinde die Haare zurecht. Nun erzählte Sally voller Vertrauen alles, wie es gegangen war, dass sie und die Brüder schon gestern gern gekommen wären, zu sehen, wer bei der Marianne einziehe und besonders, wie es mit dem Klavier gehe und mit all den Sachen, die in das kleine Haus hinein mussten. Und dabei sah sich Sally nun zum ersten Mal recht um und musste sich nun ein wenig verwundern, denn sie sah nur vier kahle Wände und das Klavier und dann noch den kleinen Tisch mit den beiden Sesseln, auf denen sie und die Dame saßen. Sie wusste, dass nebenan eine ganz kleine Kammer war, wo gewiss kaum zwei Betten stehen konnten, weiter jedenfalls nichts. Sally konnte sich nicht zurechtfinden, es war alles so anders, als sie sich's ausgedacht hatte. Sie hatte erwartet, da würden in der Stube herum eine Menge fremdartiger Dinge stehen, ganz wunderlich anzuschauen, und nun nichts als ein altes Klavier. Und dazu die Dame, die vor ihr saß, im schwarzen Seidenkleid und so vornehm aussah, wie Sally es sich gar nicht hätte vorstellen können. Und der Junge in seinem Sammetanzug, der ganz aussah wie die alten Ritter in Edis schönem Bilderbuch und der ihr einen Sessel gebracht hatte, ohne dass ihm jemand ein Wort gesagt und der überhaupt so fein und höflich war, wie sie noch gar nie einen Buben gesehen hatte. Als Sally mit ihren verwunderten Augen wieder auf die Dame zurückkam, traf sie auf einen so schmerzlichen Ausdruck in ihrem Gesichte, dass dem Kinde unwillkürlich in den Sinn kam, wie die Mutter gesagt hatte, es werde ja nicht dahin gehen, um extra die Leute anzusehen. Und nun hatte es das Gefühl, es tue doch so etwas. Sally stand nun schnell auf. Es war ihr auch wieder in den Sinn gekommen, wen sie eigentlich besuchen wollte. Sie sagte eifrig, »Ich muss noch zum Käteli gehen, es ist vielleicht krank.« Damit bot sie der Dame schnell die Hand. Die Dame war auch aufgestanden. Sie ergriff die dargebotene Hand, hielt sie zwischen den ihrigen fest und schaute dem Kinde noch einmal so liebevoll in die Augen, dass es ihm ganz das Herz bewegte. Dann küsste sie es auf die Stirn und sagte, »Du liebe Kleine, du warst eine freundliche Erscheinung in unserem so stillen Stübchen.« Dann ließ sie des Kindes Hand los und Sally trat durch die offene Tür in die kleine Küche hinaus. Der Junge hatte unterdessen die Haustür aufgemacht und stand nun ganz höflich wie ein Türhüter am Ausgang, um Sally zu verabschieden. Sie stand still bei ihm und fragte, »Kommst du nicht in die Schule?« »Doch«, war die Antwort. Darüber war Sally hoch erfreut, denn der Junge gefiel ihr ganz besonders und sie machte gleich aus bei sich, dass er Edis Freund werden müsse und auch der ihrige. Und so musste er jeden Sonntagnachmittag kommen und mit ihnen zubringen. Und in alle Spiele wollte sie ihn einführen. Und eine Menge Unternehmungen schossen ihr gleich durch den Kopf, denn mit diesem Freunde war alles auszuführen. Der war ja ganz anders als alle anderen Knaben und Mädchen in ihrer ganzen Schule. »So kommst du morgen?« fragte sie ihn in freudiger Erwartung.
Wohin meinst du?", fragte der Junge zurück. "Eben in die Schule."
"Ja, in die Schule komme ich schon."
"So leb wohl", sagte Sally, ihm die Hand hinstreckend.
"Aber ich weiß nicht, wie du heißest."
"Erik." "Und du?"
"Sally."
Nun gaben sie sich die Hand und Erik blieb unter der Tür stehen, bis Sally um die Hecke herum war. Dann schloss er zu und Sally lief nun dem Hause des Friedensrichters zu. Noch ehe sie es erreichte, kam ihr die alte Marianne entgegen, ziemlich keuchend unter dem großen Bündel Rosshaar auf ihrem Kopf. Diese Erscheinung war Sally sehr erfreulich, denn plötzlich kam ihr damit in den Sinn, dass sie ja ihren Auftrag und die ganze Marianne vergessen hatte, und nun konnte sie gleich alles abtun, was ihr außer dem Auftrag noch in den Sinn gekommen war. Sie rannte auf die Alte los, so heftig, dass diese ein ganzes Stück zurückfuhr mit ihrer Last und fast das Gleichgewicht verlor und rief eifrig:
"Marianne, du hast so nette Leute in deiner Stube. Sprichst du viel mit ihnen? Kochst du für sie? Holst du die Sachen, die sie brauchen? Haben sie keine Magd? Machst du ihre Betten?"
Nur zahm, sagte jetzt Marianne, die das Gleichgewicht wiederhergestellt hatte. Ich komme sonst um den Atem. Aber sag du mir, wie bist du zu den Leuten hineingekommen? Du weißt wohl, wo man zu mir hinaufgeht.
Sally erzählte, dass sie um der Kürze willen nicht um das Haus herumgegangen, wo vom Holzbehälter aus ein schmales, hölzernes Treppchen zu der kleinen Stube der Marianne hinaufführte, sondern dass sie vorn herein durch die Küche rennen und zum Hintertürchen hinauskommen wollte, dass sie aber plötzlich vor der offenen Tür und gerade unter den Augen der Dame gestanden habe.
»Das musst du nie mehr tun«, unterbrach die Marianne Sally hier, indem sie warnend den Zeigefinger aufhob. »Hörst du, Sally? Dass du mir's nicht wieder tust. Das sind keine Leute, denen man so ins eigene hineinlaufen darf, als wohnten sie auf der Straße.«
»Aber die Dame war ja ganz freundlich, Marianne«, begütigte Sally. »Sie war gar nicht beleidigt.«
»Das ist ganz gleich. Sie ist nie anders. Sie könnte gar nicht unfreundlich sein und eben deswegen und dann sonst noch aus vielen Gründen noch. Hörst du, Sally, dass du mir nicht mehr da durchläufst, willst du?«
»Ja, ich will schon. Ich habe gar nicht im Sinn gehabt, es wieder zu tun. Gute Nacht, Marianne.« »Ja, so, nun habe ich noch die Hauptsache für dich vergessen. Die Lisabeth lässt dich grüßen und sie komme einmal zu dir an einem schönen Sonntag.«
Die letzten Worte tönten schon ganz von fern zurück, denn Sally hatte sich während der Rede in Lauf gesetzt und war schon weit weg, als die Marianne noch ihren Gegengruß abgeben wollte. Nach wenigen hohen Sprüngen gelangte Sally endlich zum Hause des Friedensrichters, vor dem ein großer Apfelbaum stand, der den steinernen Brunnen beschattete. Hier stand das Käteli und sah gar nicht krank aus, sondern patschte mit zwei dicken roten Armen im Wasser herum, indem es einen Gegenstand eifrig zu reinigen schien.
»So bist du nicht krank«, rief ihm Sally entgegen. »Warum bist du denn nicht in die Schule gekommen?«
»Ja, so bist du's. Guten Abend. Ich wusste gar nicht, wer so heraufspringt, und ich hatte nicht Zeit, danach zu sehen«, sagte Käteli ganz wichtig. »Siehst du, darum bin ich auch nicht in die Schule gekommen. Ich hatte gar keine Zeit dazu, denn die Mutter ist heute zur kranken Großmutter gegangen. Und dazu haben wir junge Hühner bekommen, 12, ganz kleine. Und dazu muss ich hier einen Strumpf waschen, denn ich bin überall den kleinen Hühnchen nachgelaufen und dann bin ich ganz tief eingetreten bei der Scheune. Aber komm nur, ich will dir jetzt gleich die Hühnchen zeigen, wenn ich schon nur einen Strumpf anhabe, das tut nichts.«
Aber Sally hatte nur noch kurze Zeit übrig, auch war sie jetzt von ganz anderen Gedanken erfüllt und wollte Käteli von etwas anderem erzählen hören als von den jungen Hühnern. So sagte sie sehr bestimmt:
»Nein, Käteli, ich habe nicht mehr Zeit, die Hühner anzusehen. Ich wollte nur wissen, ob du krank seist, und ich will dir etwas sagen. Ich habe die fremde Dame gesehen und den Jungen, den du kennst. Er sieht so nett aus. Weißt du auch, wie er heißt?«
»Der«, sagte Käteli die Achseln zuckend.
»Freilich weiß ich's.
Erik heißt er. Und denk nur, er geht nach Unterholz in die Schule. Heut hab ich ihn selbst gesehen mit dem Schulsack hingehen.
Das war ein Schlag für Sally. Nach Unterholz ging er in die Schule. Was sollte nun aus all ihren schönen Plänen werden, aus all den Vergnügungen verheißenden Sonntagnachmittagen, aus der ganzen Freundschaft mit dem ansprechenden Erik? Denn wie konnte Edi dazu gebracht werden, Freundschaft zu schließen mit einem Menschen, der nach Unterholz in die Schule ging, während er gerade so gut hätte nach Oberholz gehen können?
Sally war sehr niedergeschlagen, aber so schnell gab sie ein erfreuliches Vorhaben nicht auf. Sie wollte sich im Heimweg noch besinnen, wie die Sache zu machen wäre. Darum streckte sie jetzt schnell dem erstaunten Käterli die Hand zum Abschied entgegen, und diesmal half kein Einladen und kein Drängen, Sally solle doch in die Stube kommen und ein Butterbrot essen oder mit Käterli zu dem großen Kirschbaum hinter der Scheune gehen, dort könnten sie reife Kirschen herunterholen. Es half alles nichts.
Ein andermal, Käterli, jetzt ist es schon spät, ich muss heim, ich muss.
Und damit lief Sally davon. Das Käterli stand verwundert da und schaute ihr nach, und in seinem schlauen Sinn dachte es, Sally hat etwas Neues im Kopf, sonst hätte ich sie schon unter den Kirschbaum gebracht, denn so pressiert es ihr sonst nicht, heimzugehen. Aber ich will schon herausbringen, was es ist. Unterdessen lief Sally eine gute Strecke dahin. Dann fing sie an, langsamer zu gehen, denn sie hatte so viel auszudenken und so vertieft war sie in ihre Pläne, dass sie ganz unvermerkt am Garten anlangte, der ein ziemliches Stück weit von ihrem Vaterhaus in die Wiese hinaus sich erstreckte. Auf dem Mäuerchen stand Ritz und winkte mit leidenschaftlicher Gebärde, denn Sally hatte ihn zuerst gar nicht bemerkt.
»Komm doch ein wenig schneller«, rief er jetzt eifrig. »So kannst du noch etwas erzählen, sonst müssen wir gleich ins Bett. Die Tante hat schon zweimal an die Uhr gesehen. Wart ihr im Stall beim Käterli? Wie viele Kühe stehen jetzt drin? Hast du des Jungen von der Geiß auch gesehen?«
Aber Sally hatte ganz andere Dinge im Kopf. Eilends schritt sie ins Haus hinein, Ritz rannte nach. Drinnen in der Stube saßen alle versammelt. Mutter und Tante stopften Strümpfe, der Vater las eine große Kirchenzeitung und Edi saß, den Kopf auf beide Ellenbogen gestützt, ganz vertieft in sein Geschichtsbuch. Kaum hatte Sally die Tür aufgemacht, so rief sie in großer Erregung:
»O Mutter, du hättest nur sehen sollen, wie freundlich die Frau war, und sie ist so schön und so sanft und so gut und ganz eine vornehme Dame, und der Erik ist wie ein Ritter in seinem Sammetkleid und so nett und so höflich, Edi könnte gar keinen netteren Freund finden.«
Ganz verwundert schauten alle auf Sally hin, und dem Ausbruch folgte eine kleine Pause.
Sally hatte völlig vergessen, dass sie gerade zu den Leuten nicht hätte gehen sollen und dass sie als Reisezweck den Besuch bei Käterli angegeben hatte. Jetzt kam ihr auf einmal alles in den Sinn. Sie wurde sehr rot.
»Aber liebes Kind«, sagte nun die Mutter, »bist du wirklich trotz allem Abmahnen dennoch bei den fremden Leuten eingedrungen? Wie konntest du ohne Grund in das Haus eintreten?«
»Nicht ohne Grund, Mama!« Sally war etwas verlegen. »Die Lisabeth hatte mir einen Auftrag an die alte Marianne mitgegeben.«
Den die vorwitzige Sally sich extra in der Küche geholt hatte, um ihren Plan auszuführen, das ist klar, bemerkte die Tante. Als nun die ganze Sache klar am Tage lag, fühlte sich Sally erleichtert und kehrte nun mit neuem Eifer zu ihren Mitteilungen zurück. Sie hatte noch so vieles zu schildern. Die leere Stube und das seidene Kleid der Dame und ihre traurigen Blicke und dann wieder den ritterlichen Erik mit dem fröhlichen Lachen und den lustigen Augen. Sie konnte gar nicht fertig werden, das alles so recht anschaulich zu beschreiben.
»So«, sagte Edi von seinem Buch aufsehend, »jetzt hast du wieder einen Freund. Es wird ihm wohl bald gehen wie dem Leopöldchen.«
Damit beugte sich Edi wieder tief über sein Buch und las teilnahmslos für alles Übrige weiter. Sally fand überhaupt nicht die gewünschte Teilnahme. Sie war so erfüllt von ihren Eindrücken, dass sie meinte, Mutter und Tante und alle müssten Feuer und Flamme werden für die neue Bekanntschaft. Stattdessen stopften die beiden ohne alle Erregung an ihren Strümpfen weiter, der Vater sah nicht einmal von der Zeitung auf und Edi hatte nur eine satirische Bemerkung als ganze Teilnahme. Sally war eben ein wenig berüchtigt im Freundschaftenmachen. Fast jede Woche kam ihr irgendjemand vor Augen, der sie so ansprach, dass sie gleich Freundschaft machen musste. Aber meistens waren die Freundschaften von kurzer Dauer, denn sie hatte sich etwas anderes eingebildet, als sie oft beim näheren Zusehen fand. Darüber war sie dann ganz unglücklich, aber die nächste Woche hatte sie schon wieder jemanden gefunden, der sie erfüllte. Die letzte verunglückte Freundschaft hatte ihr Edis Hohn in besonderem Maße zugezogen. Der Schneider von Oberholz hatte drei Söhnchen, und da der Vater auf seiner Wanderschaft längere Zeit in Wien zugebracht hatte, gab er seinen Söhnen zur Erinnerung an jene schönen Tage die Namen dreier österreichischer Erzherzöge. Schon der seltene Name hatte Sally angesprochen. Dazu kam der Umstand, dass Leopold, der älteste der Söhne, der kürzlich erst nach Oberholz gekommen war, da er bisher bei der Großmutter gelebt hatte, immer ein elegantes Jäckchen und eine entsprechende Hose vom neuesten Schnitt trug. Leopold war in Sallys Klasse eingetreten und das Neue an der Erscheinung hatte sie sofort ein wenig begeistert. Er war aber so klein und winzig, dass er sofort von der ganzen Schule das Leopöldchen genannt wurde. Diesem Leopöldchen war der Ruf vorausgegangen, dass er an dem Wohnort der Großmutter 3 Jahre lang in derselben Klasse gesessen hatte. So schaute Edi von einer ungeheuren Höhe auf das Leopöldchen herunter und konnte nur mit Hohn bemerken, wie Sally eine Art von Wohlgefallen an dem Bübchen hatte und es befreundete. Dies ging aber nicht lange, denn nach einer Probewoche wollte das Leopöldchen um 2 Klassen zurückversetzt werden, da es nur um seines Alters, nicht aber um seiner Verdienste willen in die 5. Klasse aufgenommen worden war. In diesen 8 Tagen hatte auch Sally mit Leid entdeckt, dass das Leopöldchen ungewöhnlich einfältig war, und Sally war froh, dass die ungeheure Kluft, die zwischen einer 3. und einer 5. Klasse liegt, ihr das Abbrechen dieser Freundschaft, die nicht fortgesetzt werden konnte, erleichterte, denn es war gar nichts mit dem Leopöldchen anzufangen. So kam es denn, dass niemand mit rechter Teilnahme den begeisterten Schilderungen der Sally zuhörte, denn jedem trat unwillkürlich das Bild des Leopöldchens vor Augen, und das war nicht interesseerregend. Diese allseitige, kühle Teilnahmslosigkeit reizte Sally im höchsten Grad. Sie wusste es ja, wenn man ihr nur glauben wollte, alle müssten von dieser Mutter und ihrem Erik so angesprochen werden, dass sie alles Mögliche von ihnen wissen wollten. Und nun fragte keines ein Wort, und ihrem eifrigen Erzählen hörte man kaum zu. Das war zu viel. Sally musste Luft haben. Sie brach plötzlich auf den tief in sein Buch versenkten Edi los. »Wenn du schon 1000 Bücher hintereinander liesest und tust, wie wenn man gar nichts erzählte und du meinst, für keinen Menschen auf Erden müsse man eine Freundschaft haben, als nur für die 1000-jährigen Ägypter, so könntest du doch froh sein, wenn du einen Freund hättest, wie der Erik ist.« Edi musste eben etwas gelesen haben, das ihn feierlich stimmte, denn er schaute ganz gehalten von seinem Buche auf und erwiderte ernsthaft, »Siehst du, Sally, was Freundschaft ist, weißt du gar nicht, denn du glaubst, man könne jede Woche einen anderen Freund haben. Man soll aber nur einen Freund haben für sein ganzes Leben, und dessen Feind muss man 3-mal um die Mauern von Troja herumschleifen.« »Der kann denn doch vorher noch eine schöne Reise machen, wenn er von Oberholz ist«, bemerkte Sally schnell. Die Mutter war unterdessen hinausgegangen und die Tante stand nun von ihrer Arbeit auf. Du wirst noch ganz barbarisch vor lauter Geschichtsforschung, sagte sie zu Edi gewandt. Aber jetzt ist's höchste Zeit, ins Bett zu gehen. Schnell, wo steckt Ritz?
Ritz hatte sich schon vor einiger Zeit hinter den Ofen zurückgezogen, in der Hoffnung, dort seinem Schicksal noch für längere Zeit zu entgehen. In dem dunklen Winkel hatte ihn aber der Schlaf übermannt.
»Da haben wir's«, rief die Tante aus, als der Schläfer entdeckt worden war und sie ihn nur mit großer Mühe wachrüttelte. »Habe ich nicht recht, sie zur Zeit ins Bett zu bringen?«
Während die Tante rüttelte und mahnte und sich ereiferte, hatte Edi schon ein paar Mal probiert, an sie heranzukommen und ihr etwas mitzuteilen, aber sie war ihm immer wieder entkommen. Jetzt trat ein ruhiger Moment ein. Ritz war endlich erwacht. Schnell trat Edi an die Tante heran und sagte, »Ich meinte nicht lebendig, erst nach seinem Tod, wie der Achilles tat.«
Jetzt redet der wahrhaftig auch schon im Schlaf und sagt ganz unsinniges Zeug, rief die Tante aufgeregt aus, denn sie hatte längst nicht mehr an Edis Ausspruch über den Feind gedacht und wusste nun absolut nicht, was er sagte.
Nein, so kann's nicht mehr gehen. Kinder müssen zur Zeit ins Bett, sonst kommt ein ganzer Haushalt aus den Fugen.
Edi wollte noch einmal erklären, denn nur um nicht missverstanden ins Bett zu gehen, war er ja der Tante immer nachgelaufen. Er musste ihr doch die Sache noch klar machen, und nun war noch ein viel größeres Missverständnis entstanden. Jetzt half kein Erklären mehr. Edi und Ritz wurden in ihr Zimmer hineingeschoben, das Licht auf den Tisch gestellt, die Tür zugemacht, und fort war die Tante.
»Die Mutter wird schon noch zu uns kommen.« »Der muss ich noch alles erklären«, sagte Edi zu sich. Denn so unverstanden zu sein, beunruhigte den denkenden Edi über alle Maßen. Die Mutter kam auch noch, wie sie jeden Abend zu tun pflegte, und versprach Edi, der Tante alles völlig klar zu machen. Und so konnte er beruhigt werden und den Schlaf finden, den Ritz schon längst aufs Neue gefunden hatte.